Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Was wird drinstehen im überarbeiteten Infektionsschutzgesetz? Wie konkret wird es gefasst werden? Und wann wird es durch sein, wo doch quasi jede Stunde zählt im Kampf gegen die dritte Welle? Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand. Die AfD hat zu den Corona-Maßnahmen eine klare Meinung. Es solle den mündigen Bürgern überlassen bleiben, in welchem Maße sie sich selbst schützen möchten, heißt es in dem Papier, das der Bundesparteitag heute in Dresden beschlossen hat. Bei der Benennung von Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl war sie dann nicht so beschlussfreudig. Das sollen die Mitglieder entscheiden, nicht die Delegierten. Ich spreche darüber mit unserer Korrespondentin. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr stimmen wir Sie ein auf den Superwahlsonntag in Südamerika. Die Bürger Boliviens, Perus und Ecuadors treten da morgen an die Urnen. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat das Abweichen seines Landes von Kontaktregeln der Notbremse verteidigt. Materiell würde diese Regelung nicht groß etwas ändern, sagte er am Rande eines Parteitags der Südwestgrünen in Heilbronn. Ein Ehepaar könne nur getrennt seine Kinder besuchen, sei aber zu Hause zusammen. Das sei pandemisch kein großer Unterschied. Das zeigt schon, wie schwierig es wird, die Änderungen im Infektionsschutzgesetz wasserdicht, verbindlich und plausibel hinzukriegen, was ja auch noch unter Zeitdruck geschehen muss. Gudula Geuter berichtet aus unserem Hauptstadtstudio.
Johann Wadephul gehört zu den drei CDU-Abgeordneten, die in ihrer Fraktion für mehr Bundesvorgaben bei den Corona-Maßnahmen geworben haben. Inzwischen hat Kanzlerin Angela Merkel einen anderen Vorschlag vorgelegt. Trotzdem fühlt Wadephul sich bestätigt. Im WDR betonte er:
Es kommt die dritte Welle. Und wenn wir nicht das gesamte weitere Jahr 21 uns mit diesem Virus herumschlagen wollen, dann müssen wir jetzt noch einmal sehr energisch ihn bekämpfen. Und das geht nur mit bundeseinheitlichen Mindestregelungen.
Das Kanzleramt verhandelt mit den Bundestagsfraktionen und mit den Bundesländern. Ziel ist eine einheitliche und konsequentere Durchsetzung der sogenannten Notbremse. Steigt die 7-Tages-Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt über 100, sollen bundesweit einheitliche Einschränkungen in Kraft treten, automatisch, per Gesetz. Erlassen müsste das der Bundestag. Auf die Fraktionen kommt es also an, auch auf die SPD. Deren Fraktionsvorsitzender Rolf Mützenich hält mehr Bundesvorgaben für nötig.
Wir haben leider erleben müssen, dass trotz wichtiger Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenzen einzelne Landkreise ja sehr unterschiedlich vorgegangen sind. Das Virus wütet aber nun mal voraussetzungslos. Und deswegen, glaube ich, ist ein gewisser Rahmen jetzt auch notwendig.
Im Deutschlandfunk schloss er nicht aus, dass die Bundesregierung über konkrete Fragen entscheiden könnte. Dass also nicht alle Details im Gesetz geregelt werden, sondern dass der Bund neben den Ländern zur Verordnungsgebung ermächtigt wird. Allerdings nicht ohne jeweils den Bundestag zu beteiligen.
Das kann nicht nur der Bundesrat und letztlich die Bundesregierung tun, sondern das gewählte Parlament muss das eben auch für sich reklamieren.
Ob der Bundesrat einem solchen Gesetz zustimmen müsste, ist noch offen. In jedem Fall soll der Konsens mit den Ländern gesucht werden, die zumindest nicht wie bisher einstimmig mitgehen müssten. Mützenich zeigt sich hier zuversichtlich, die Situation sei ernst genug. Einzelne Ministerpräsidenten haben aber schon Skepsis deutlich gemacht, darunter Stefan Weil, SPD aus Niedersachsen und der Thüringer Bodo Ramelow. Dessen linken Parteifreund und Bildungsminister Helmut Holter zeigte sich im Deutschlandfunk skeptisch.
Meine Sorge ist, dass der Bund den Ländern die Kompetenzen und die Entscheidungshoheit entzieht und die Länder zu Ausführenden werden und die Mitsprache der Länder stark minimiert wird oder ganz entfällt. Das kann ich so nicht teilen. Es muss eine Mitsprache der Länder bleiben bei einem einheitlichen Rahmenplan, den der Bund aufstellen kann. Aber die Frage ist, ob die Inzidenzen, die jetzt in diesem Gesetzentwurf stehen, der mir heute zugegangen ist, die richtigen sind, ob die Grenze 100 und 200 diejenigen sind, wo man entsprechend reagieren muss.
100, das soll die generelle Notbremse sein, 200 die letzte für die Schulen. So sieht es der Vorschlag aus dem Kanzleramt vor, der jetzt übers Wochenende weiter abgestimmt werden soll. Nicht nur Thüringen sieht da noch Gesprächsbedarf. Berlins regierender Bürgermeister, der SPD-Politiker und Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller, rechtfertigte am Abend im ZDF den flexiblen Umgang seines Landes mit den bisherigen Regeln und äußerte sich skeptisch zu einer bisher angedachten Ausgangssperre.
Ich plädiere sehr, wie wir es auch in Berlin haben, für eine wirklich harte Kontaktbeschränkung. Aber eine Ausgangssperre ist etwas, was auch vor Gericht Bestand haben muss, weil es hier um eine Grundrechtseinschränkung geht.
Zum Zeitplan sagte er:
Eine bundesgesetzliche Beratung dauert auch 10, 14 Tage. Wir haben dann eine Bundesratssitzung. Also ich gehe schon davon aus, dass innerhalb der nächsten 10, 14 Tage wir das gemeinsam Bundestag und Bundesrat auch bewältigen werden.
Das wäre später, als es wohl bisher die Bundesregierung anstrebt. Auch die Diskussion darüber geht weiter.
Gudula Geuter aus Berlin. Und neben Corona schwelt ja noch ein anderes Thema oder lodert es sogar, droht es gar zu explodieren. Die K-Frage in den Unionsparteien. Laschet oder Söder, wen werden die Schwarzen ins Rennen schicken im September? Sabine Henkel.
Die Bundestagsfraktion wird ungeduldig. Die Abgeordneten von CDU und CSU drängen auf eine Entscheidung, Laschet oder Söder. Beide Parteivorsitzenden sollen sich möglichst bald einigen. Die Zeit ist reif, meint Norbert Röttgen. Innerhalb der nächsten 2 Wochen soll entschieden werden, fordert Fraktionschef Ralf Brinkhaus. 50 Abgeordnete der CDU haben in einer schriftlichen Erklärung gefordert, dass sie eingebunden werden. Sie wollen mit Laschet und Söder zunächst diskutieren und im Zweifelsfall auch entscheiden, wer von den beiden Kanzlerkandidat wird. Die beiden Parteivorsitzenden hatten sich eine Frist bis Pfingsten gesetzt, geraten aber jetzt in Zugzwang. Beide sind morgen zu Gast beim Fraktionsvorstand. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass die K-Frage dann entschieden wird. Einige weniger bekannte Abgeordnete hatten sich öffentlich für Söder ausgesprochen. Laschet bekommt jetzt prominente Unterstützung. Friedrich Merz findet, dass sich die CDU den Kanzlerkandidaten nicht nehmen lassen kann.
So steht bislang also erst ein Kanzlerkandidat fest, Olaf Scholz von der SPD. Die Grünen wollen sich, wie wir wissen, am 19. April festlegen, die Union also spätestens Pfingsten. Und die AfD möchte die Entscheidung über ihre Spitzenkandidaten in die Hände ihrer Mitglieder legen. Das hat sie heute beim Bundesparteitag in Dresden beschlossen. Nadine Lindner verfolgt die Veranstaltung für uns. Frau Lindner, warum nicht die Delegierten?
Naja, beim Thema Spitzenkandidaten muss man einfach sagen, es ist und bleibt zäh. Das war schon vor dem Parteitag so und das wird sich jetzt durch diesen Parteitag nicht ändern, weil die Delegierten sich entschieden haben, dass die Mitglieder über die Spitzenkandidaten beziehungsweise Spitzenduo entscheiden sollen. Das wichtigste Argument ist eigentlich, dass man darauf verwiesen hat, dass es vor dem Parteitag in Dresden eine Mitgliederbefragung unter den AfD-Mitgliedern gab, bei der es trotz geringer Beteiligung eine große Mehrheit dafür gab, dass die Mitglieder entscheiden sollen. Und man beruft sich darauf, dass die Basisdemokratie quasi zur DNA der AfD gehört. Und da wollte man sozusagen den Mitgliedern da nicht in den Rücken fallen. Im Endeffekt steht jetzt fest, es sollen 2 Personen für die AfD in den Wahlkampf ziehen. Verkündet werden soll das Ergebnis am 27. Mai. Aber mein Eindruck ist, dass man das doch ziemlich verstolpert hat jetzt beim heraufziehenden Wahlkampf.
Gibt es denn Tendenzen, wer die AfD dann in den Bundestagswahlkampf führen wird?
Na, es gibt zumindest 2 Namen, die sich sehr hartnäckig halten. Da ist zum einen Tino Chrupalla, Co-Parteichef aus Sachsen, dort Spitzenkandidat. Er hat Rückendeckung durch den Flügel bzw. Ex-Flügel und das, obwohl er kein guter Redner ist, das hat er heute wirklich nochmal unter Beweis gestellt mit seiner Parteitagsrede. Das war wirklich nur eine Aneinanderreihung von Schlagworten, um es mal freundlich zu formulieren. Und ihm gelingt es einfach nicht, eine Vision für die AfD zu entwickeln. Hören wir vielleicht ganz kurz rein in die Rede von Tino Chrupalla.
Ihr alle kennt eure Heimat und seid mit ihr verbunden. Euch liegt eine gesunde Heimat am Herzen.
Ja, also Stichwort Heimat hat er wirklich deutlich bemüht. Der 2. Name, der möglicherweise Teil dieses Spitzenduos wird, ist Joanna Cotar. Sie ist das neue Gesicht auf der größeren Parteibühne, ist zu dieser Spitzenkandidatur gefragt worden, ist auch bereit, 48 Jahre alt, aus Hessen Bundestagsabgeordnete, dort zuständig für Digitalpolitik. Sie zählt zum Meutenlager und obwohl sich die AfD ja in ihren Programmen immer gegen Quotenregelungen ausspricht, will man dann doch im Spitzenduo alle Strömungen Bestimmungen abgebildet sehen. Aber mit dieser Mitgliederentscheidung, also mit dieser Entscheidung des Parteitags, das Verfahren wieder in die Hände der Mitglieder zu legen, ist das Verfahren grundsätzlich offen und Überraschungen sind meiner Ansicht nach da auch nicht ausgeschlossen.
Was wird denn aus dem Vorsitzenden? Was wird aus Jörg Meuthen? Rechtsaußen Björn Höcke schießt ja mal wieder kräftig gegen ihn dieser Tage.
Ja, das ist natürlich eine interessante Frage und meiner Ansicht nach war das heute wirklich die Überraschung des Tages. Björn Höcke, der Landeschef in Thüringen der AfD, der laut Verfassungsschutz als Rechtsextremist gilt, hat heute wirklich auffällig oft das Wort ergriffen, hat sich inhaltlich für Anträge eingesetzt, was er sonst auf Parteitagen sehr selten getan hat. Und er hat auch den Parteitag genutzt, um gegen Jörg Meuthen zu schießen. Er hat unter anderem mit unserem Reporter vor Ort, mit Alexander Moritz, gesprochen und das ist das, was er gesagt hat.
Ich habe ja eben sehr deutlich gemacht, dass Herr Meuthen in meinen Augen nicht das politische historisch-philosophische Tiefenbewusstsein besitzt, um diese Partei in ihrer Lage zu führen. Meuthen ist trotzdem ein Gesicht der Partei, kann auch in Zukunft weiterhin ein Teil des Orchesters ist, aber er kann in Zukunft nicht mehr die erste Geige spielen.
Tja, nicht mehr die erste Geige, das sind harte Worte und Jörg Meuthen hat sich schon selber gegenüber den Kollegen von Phoenix geäußert zu seiner Zukunft und hat sich da sehr zurückhaltend geäußert, hat gesagt, er macht jetzt den Wahlkampf, tritt aber möglicherweise im Herbst, im November ist der nächste Parteitag, wo der nächste Bundesvorstand gewählt wird, vielleicht gar nicht nochmal an.
Wir haben jetzt Wahlkämpfe vor uns, die sind wirklich wichtig. Und nach den Wahlkämpfen werde ich darüber nachdenken, werde auch entscheiden, ob ich selber überhaupt nochmal antreten möchte.
Ja, ob er überhaupt noch mal antreten möchte. Und grundsätzlich ist es so, dass man bei der AfD sieht, man bemüht sich, in den Wahlkampfmodus zu kommen, die Reihen zu schließen, den Burgfrieden zu wahren, um nicht durch zu viel innerparteilichen Streit jetzt Wähler möglicherweise zu vergraulen.
Das waren jetzt die Personalfragen. Wie sieht es mit den Inhalten aus? Im Moment wird ja, glaube ich, über das Wahlprogramm diskutiert.
Ja, also die Debatte läuft seit dem Nachmittag. Mehrere Abstimmungen sind da. Man hat sich, im Moment hat man sich ziemlich zerredet bzw. auch festgekeilt beim Thema Europa. Das ist fast ein Déjà-vu zur großen Programmdebatte 2019. Gerade streitet man darüber, ob man den Dexit, also das heißt den deutschen Austritt aus der Europäischen Union, wirklich durchziehen will. Da mussten Jörg Meuthen, aber auch Alexander Gauland quasi nochmal mahnend eingreifen. Also da sieht man, dass auch die AfD immer wieder quasi zu den gleichen Fragen zurückkehrt. Grundlage der Debatte ist ein Leitantrag mit über 70 Seiten, der sich in großen Teilen so liest wie zurück in die Zukunft mit einem sehr konservativen Familienbild oder auch der Forderung nach der Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Frau Lindner, ich habe es eingangs der Sendung schon gesagt, auch die Corona-Politik war heute Thema und in der Debatte ist die Spaltung der Partei, denke ich, nochmal deutlich geworden. Wo verläuft der Riss genau?
Der Riss verläuft eigentlich dazwischen, ob man sich abwendet von wissenschaftsevidierter oder wissenschaftsorientierter Politik oder ob man sagt, wir lehnen die Corona-Maßnahmen gänzlich ab. Einen Eindruck aus der Debatte habe ich mitgebracht und da wird es meiner Ansicht nach ziemlich deutlich, wo das Problem liegt.
Diese Resolution ist zum Teil sachlich, fachlich falsch. Sie beurteilt die Risiken bedauernswert einseitig.
Und das ist ein ganz wichtiges politisches Zeichen, einfach nach draußen. Auch wir stehen für die Freiheit und die Eigenverantwortung der Menschen.
Tja, also zwei Stimmen und in dieser Resolution, von der die Rede war, wurden zum Beispiel PCR-Tests angezweifelt, Masken für Schulen abgelehnt. Und das ist auch das, auf was sich dann die Mehrheit der Delegierten geeinigt hat. Man sieht, das Thema Corona bleibt kompliziert für die AfD. Sie kann sich dort nicht als Problemlösungspartei profilieren, hat schon Alice Weidel eingeräumt. Und nach den Eindrücken heute muss ich sagen, ja, da hat sie tatsächlich leider recht und das wird sich möglicherweise auch so schnell nicht ändern.
Vielen Dank, Nadine Lindner. Zu diesem Thema hören Sie auch unseren Kommentar um 19.05 Uhr. In den USA ist inzwischen etwa jeder Fünfte vollständig gegen Corona geimpft. Gut 112 Millionen der rund 330 Millionen Einwohner haben wenigstens eine Impfung erhalten. Das scheint also ganz gut zu klappen. Und doch ist ein Abflauen der Pandemie dort nicht zu spüren. Nicole Markwald.
Sie geht wieder nach oben, die Zahl der Neuinfektionen in den USA. Im Wochenvergleich stieg sie um mehr als 2%. Besonders in zwei Bundesstaaten ist die Entwicklung dramatisch, Minnesota und Michigan. Deshalb forderte Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer ihre Mitbürger zu mehr Umsicht auf und bat Schulen um Mithilfe.
And that's why I'm calling on high schools.
Deshalb bitte ich alle Highschools, in den kommenden zwei Wochen auf virtuellen Unterricht umzusteigen. Ich bitte alle Jugendsportvereine, zwei Wochen lang auf Training und Wettkämpfe zu verzichten. Und ich bitte alle Bewohner von Michigan, bei Restaurantbesuchen auf den Aufenthalt in Innenräumen zu verzichten.
to avoid dining indoors.
Whitmer hat außerdem die Biden-Regierung um mehr Impfdosen für ihren Bundesstaat gebeten. Bislang ohne Erfolg. Stattdessen hat Washington Unterstützung angeboten, um die vorhandenen Impfungen schneller zu verteilen. Klar ist, in Michigan und auch im Rest des Landes hat sich die in Großbritannien entdeckte Variante des Coronavirus stark verbreitet. Die unter der Bezeichnung B.1.1.7 bekannte Mutante ist leichter übertragbar und infektiöser. Und laut der Direktorin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky, nun die häufigste Form im Land. Sie betrachtet die aktuelle Entwicklung mit Sorge.
Trends are increasing in both case.
Sowohl die Zahl der Infektionen als auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte steigt. Besonders in Kindergärten und beim Jugendsport scheint es derzeit größere Ausbrüche zu geben. Und es sind eher jüngere Leute in den 30ern und 40ern, die mit schweren Verläufen ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Unterdessen kommen die USA mit ihrer Impfkampagne gut voran. Jeder Fünfte im Land ist inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Im Schnitt haben in der zurückliegenden Woche pro Tag rund 3 Millionen Menschen eine Impfung erhalten. Rund 112 Millionen Menschen sind seit dem Start der Impfkampagne Mitte Dezember zumindest mit einer Impfdosis versorgt worden. Gut ein Drittel der Bevölkerung. Außerdem wird es nun noch einfacher, einen Termin für die Impfung zu machen, so US-Präsident Joe Biden.
By no later than April 19th, in every part of this country, every adult over the age of 18 or older will be eligible to be vaccinated.
Ab dem 19. April kann sich jeder Erwachsene für eine Impfung anmelden, früher als ursprünglich erwartet. Viele Bundesstaaten, darunter die bevölkerungsreichen Staaten wie Florida, New York und Texas, hatten die Priorisierung von bestimmten Gruppen ohnehin schon abgeschafft. Das sind die guten Nachrichten. Allerdings wird sich das Impftempo etwas verlangsamen. Der US-Hersteller Johnson & Johnson liefert in der kommenden Woche weitaus weniger Dosen seines Impfstoffes. Doch schon jetzt gibt es Orte in den USA, an denen das Angebot von Impfterminen größer ist als die Nachfrage, wie zum Beispiel im US-Bundesstaat Mississippi. Und das deutet auf ein anderes Problem hin, auf das die USA zusteuern. Wie sind diejenigen von der Impfung zu überzeugen, die sie ablehnen?
Das war ein echter Affront am vergangenen Dienstag in Ankara, während EU-Ratspräsident Michel ganz nah und auf Augenhöhe in einem Sessel neben Präsident Erdogan sitzen durfte, musste EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen quasi an den Katzentisch, auf ein niedrigeres Sofa etwas weiter weg. Ein Affront, der Italiens Ministerpräsident Draghi die feine Klinge der Diplomatie vergessen ließ. Erdogan sei ein Diktator, wetterte Draghi. Die Türkei bestellte daraufhin den italienischen Botschafter ein. Und Erdogan, der sonst auch ganz gerne mal laut wird, schweigt. Karin Senz.
Mindestens einmal am Tag spricht Präsident Erdogan in der Regel zum türkischen Volk. Und die regierungsnahen Nachrichtensender übertragen selbstverständlich Canlı, also live, so auch gestern. Da hält er eine Rede zur Eröffnung eines Kristall- und Glasmuseums. Er schwärmt von dieser neuen Perle in Istanbul. Währenddessen knöpfen sich seine Minister den italienischen Regierungschef Draghi vor. Als erster twittert der Außenminister, nennt die Diktatoräußerungen inakzeptable populistische Rhetorik. Der Verkehrsminister und der Justizminister verurteilen die Aussagen als frech. Draghi mangle es an Anstand. Wenn er einen Diktator suche, solle er sich seine eigene Geschichte ansehen, so der Justizminister. Der Industrieminister schimpft, man lasse sich keine Lektion in Demokratie von einem ernannten Ministerpräsidenten von Italien erteilen, das den Faschismus erfunden hat. Auch der frühere Europaminister und AKP-Sprecher Ömer Çelik meldet sich in einem Fernsehinterview per Telefon zu Wort. Die Ursache für den ganzen Ärger um von der Leyen auf dem Sofa liege ja wohl eher bei den beiden Vorbereitungsteams von Michel und von der Leyen, die den Ablauf, also das Protokoll, festlegen. Die hätten einen Konflikt. Der italienische Ministerpräsident habe einen hässlichen und erbitterten Angriff gewagt, so Çelik. Selbst die türkische Opposition stellt sich hinter Erdogan, wenn auch mit einem Seitenhieb. Die Chefin der İyi Partei, Meral Akşener.
Der italienische Ministerpräsident hat Herrn Erdogan aufsässig die Stirn geboten. Dagegen protestieren wir. Mag sein, dass ich und meine Partei mit Herrn Erdogan in Konkurrenz stehen. Aber dass der italienische Ministerpräsident ihn beleidigt, Das dürfen wir nicht zulassen. Solche Fälle zerren am Ansehen unseres Landes. Aber am Ende ist es doch so, dass dieses Ein-Mann-System die Türkei in solche Situationen bringt.
Sie spricht vom Präsidialsystem, das dem türkischen Präsidenten 2018 sehr viel mehr Macht gegeben hat. So viel Macht hat sonst nur ein Diktator, schimpfen manche Kritiker. Hinter vorgehaltener Hand. Die EU will ja eigentlich ein neues Kapitel mit der Türkei eröffnen, eine positive Agenda. Die scheint gerade zwischen den Polstern des großen Sofas im Präsidentenpalast zu versinken. Ömer Çelik, der frühere Europaminister, vermutet Absicht dahinter.
Immer wenn es eine positive Agenda gibt, eine Übereinstimmung mit der EU-Kommission und dem EU-Rat, dann versuchen einige Kreise, das zu sabotieren. Wir werden uns darum bemühen, dass durch sowas die positive Agenda der Türkei-EU-Beziehungen nicht vergiftet wird.
Erdogan ist unterdessen schon nach nicht mal 15 Minuten mit seiner Rede im neuen Istanbuler Kristall- und Glasmuseum durch.
Ja Allah, Bismillah.
Feierlich durchschneidet er mit seiner Frau Emine an der Seite das Band zur Eröffnung. Der Gegenschlag auf Draghi bleibt aus, zumindest an diesem Tag.
Seit gestern wehen die Flaggen an den britischen Regierungsgebäuden auf Halbmast und das soll so bleiben bis zum Morgen nach der Beisetzung von Prinz Philip, der gestern 99-jährig gestorben ist. Und nicht nur daran merkt man, dass Philip mehr war als nur ein ganz normaler Prinzgemahl. Nicht nur die Royalisten, das ganze Land trauert. Aus London meldet sich unsere Korrespondentin Christine Heuer.
Feuer! 41 Salutschüsse für Prinz Philip, zur gleichen Zeit am Tower in London, vor königlichen Schlössern in Belfast, Edinburgh und Cardiff, von Kriegsschiffen der Royal Navy und in der britischen Exklave Gibraltar. So hat Großbritannien am Tag nach seinem Tod Prinz Philip geehrt. 41 Salutschüsse sind 20 mehr als üblich und markieren die wirklich ganz großen nationalen Ereignisse. Viele Bürger empfinden den Abschied von Philip genauso, als tiefen Einschnitt im Leben ihres Landes. Wegen der Pandemie waren sie gebeten worden, sich in ihrer Trauer nicht zu versammeln. Trotzdem ziehen seit gestern viele zum Buckingham Palace und vor Schloss Windsor. Dort ist der 99-jährige Prinzgemahl gestern Morgen gestorben. Drinnen trauert die Queen um ihren Ehemann. Draußen liegen Bürger, Blumen vor den Eingang, viele mit kleinen Botschaften.
Thank you for your service to Her Majesty the Queen and the country.
Danke für den Dienst an Ihrer Majestät, der Königin. Ein Verlust für uns alle, nun mit den Engeln.
A loss to us all. Now with the angels. He's just been such an influential character to everyone in the.
Er war eine einflussreiche Persönlichkeit. Ich habe zu ihm aufgeblickt, obwohl ich noch jung bin.
Someone I look up to as a young person.
I actually met him once. He was just so funny and. Welcome.
Ich habe ihn einmal getroffen. Er war so lustig, freundlich und zugänglich. Ein echt netter Typ.
So yeah, really nice guy.
He was 99. It's a very good age to live up to.
99 Mal schlugen sie die Glocke gestern in der Westminster Abbey, einmal für jedes Lebensjahr des Prinzen. Die Fernsehkanäle änderten ihr Programm, die BBC sendete nichts anderes mehr als Rückblicke auf Philips Leben und Interviews über ihn. So viel, dass manche Zuschauer sich beschwerten. Keine Zeitung, die den verstorbenen Mann der Queen heute nicht auf dem Titel hätte. Die Daily Mail erschien mit einer 144-seitigen Sonderausgabe. Die Königin selbst veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich und Philip, darunter ihr eigenes Zitat von der goldenen Hochzeit, dass ihr Mann immer ihre Stärke und ihr Halt gewesen sei. In der BBC lief eine vorab produzierte Dokumentation, in der die Kinder der beiden über das Vermächtnis ihres Vaters sprachen.
I think I will best remember him as always being there and a person you could bounce off ideas. But if you were having problems, you could always go to him and know that he would listen and try to help.
Ich werde mich an ihn als jemanden erinnern, der immer da war, mit dem man Ideen durchspielen konnte, erinnert sich Prinzessin Anne. Aber wenn man Sorgen hatte, konnte man immer zu ihm gehen. Er hörte zu und versuchte zu helfen. Alle Kinder würdigen, wie sehr ihr Vater für ihre Mutter da war, wie wichtig das persönlich gewesen ist, aber genauso für die Institution. Prinz Charles, dem ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater nachgesagt wird, glaubt, Philip wolle vor allem als eigenständige Persönlichkeit in Erinnerung bleiben.
I think he'd probably want to be remembered as
In London wird jetzt die Beisetzung des Prinzen vorbereitet. Es wird kein Staatsbegräbnis, sondern eine eher bescheidene, militärisch angehauchte Trauerfeier in Windsor. Die Frage, ob Philips Enkel aus Kalifornien anreist, ist offenbar beantwortet. Prinz Harry, heißt es, will unbedingt zur Beerdigung seines Großvaters nach London kommen.
Und vor allen Fußballspielen in Großbritannien sollen heute Schweigeminuten abgehalten werden. So eine Empfehlung des Nationalen Verbandes, die Spieler Trauerflor tragen. Womit wir beim Sport wären und Maximilian Rieger.
Und da hat es ein sehr torreiches Spitzenspiel gegeben. 7 Tore nämlich beim Duell Frankfurt gegen Wolfsburg. Und dabei hat der vierte Frankfurt 4 Tore geschossen, der dritte Wolfsburg nur 3. Philipp Hofmeister berichtet.
Der VfL Wolfsburg war nicht die schlechtere Mannschaft, im Gegenteil in diesem Spitzenspiel. Die Wölfe gingen früh in Führung durch Baku. Frankfurt drehte das Spiel noch vor dem Pausenpfiff durch Kamada und Jovic. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel konnte Wolfsburg ausgleichen durch Weghorst zum 2:2. Die Entscheidung dann für Frankfurt durch einen Doppelschlag von Silva und Durm binnen 6 Minuten. Maxi Philipp, der eingewechselte Wolfsburger, sorgte in der Schlussphase mit dem 4:3 noch einmal für etwas Spannung. Frankfurt ist dem großen Traum Champions League damit ein großes Stück näher gekommen. Der VfL Wolfsburg zeigt eine gute Leistung und verliert trotzdem etwas unglücklich dieses Spitzenspiel in Frankfurt.
An der richtigen Tabellenspitze, also ganz vorne, verpasst der FC Bayern München kurz vor Schluss gegen Union Berlin 3 Punkte. Markus Ingvartsen gleicht in der 85. Minute die 1:0-Führung durch Thomas Müller aus. Bayern-Trainer Hansi Flick geht mit der stark veränderten Mannschaft aber nicht zu hart ins Gericht.
Ja, es tut mir für die Mannschaft leid, weil sie wirklich schon über 90 Minuten gute Mentalität gezeigt haben, auch selbstbewusst, auch die jungen Spieler, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Bitter natürlich, dass wir auf so einem Einwurf dann ein Tor bekommen und hätten wir verhindern können, müssen. Darf nicht passieren, aber letztendlich müssen wir das so akzeptieren.
Akzeptieren müssen die Bayern auch, dass Verfolger RB Leipzig jetzt nur noch 5 Punkte hinter den Bayern liegt. Leipzig gewinnt nämlich in Bremen mit 4:1. Henry Vogt.
Die Niederlage in der vergangenen Woche gegen den FC Bayern München hat geschmerzt für RB Leipzig, aber hat die Mannschaft nicht demoralisiert. Im Gegenteil, sie setzte ein Zeichen mit ihrem klaren und deutlichen und verdienten Auswärtssieg in Bremen. Auch in der Höhe verdient mit 4:1 gegen völlig überforderte Bremer, die auch nicht annähernd haben mithalten können. 0:3 bereits zur Halbzeit durch Tore von Olmo und zweimal Schürrlott. Dann traf Sabitzer in der 63. Minute. Zwischenzeitlich hatte Rashica per Elfmeter auf 1:3 verkürzt. Bremen rutscht in die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga nach 4 Niederlagen am Stück und zeigt eine erschreckend schwache Leistung gegen starke Leipziger, die jetzt wieder ranrücken. Ein wenig jedenfalls an den FC Bayern München.
Und Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann zieht ein entsprechend positives Fazit.
Ja, in der zweiten Halbzeit war es nicht mehr so schön anzuschauen, das Spiel. Bremen hat ein bisschen umgestellt, mehrfach. Wir haben nicht mehr so viel Druck gemacht vorne, was natürlich auch ein bisschen am Ergebnis lag. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit normal. Mit der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden, haben sehr schöne Tore geschossen. Und das war schon ein guter Auftritt. Insgesamt natürlich total verdient, dass wir gewonnen haben.
Im unteren Teil der Tabelle hat Hertha BSC hingegen einen Befreiungsschlag verpasst. Gegen Borussia Mönchengladbach reicht es trotz früher roter Karte für Gladbach nur zu einem Punkt. Lars Becker über das 2:2.
2:2 im Berliner Olympiastadion zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach. Die Berliner können eine 75-minütige Überzahl nicht zu einem Sieg nutzen. Nach 13 Minuten fliegt Gladbachs Keeper Jan Sommer nach einer Notbremse mit Rot vom Platz. Hertha mit dem 1:0, 10 Minuten später Askar Sibar. Weitere Chancen und dann stellen sie sich naiv an die Berliner. 2 Gladbacher Konter und in Unterzahl dreht die Borussia die Partie noch vor der Pause durch Plea und einen von Stindl verwandelten Foulelfmeter. Schneller Ausgleich für Hertha direkt nach der Pause durch Córdoba. Dann drücken die Berliner. Mönchengladbach verlegt sich aufs Kontern. Es fallen keine weiteren Tore. 2:2 am Ende ein Punkt, der beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft. Aber die Borussia verdient sich dieses Unentschieden durch eine starke kämpferische Leistung. Hertha BSC im Abstiegskampf nur mit einem Zähler.
Und im Topspiel treffen jetzt noch Stuttgart und Dortmund aufeinander. Auch die Frauennationalmannschaft ist heute aktiv gewesen. Gegner im Freundschaftsspiel Australien, die Nummer 8 der Welt. Die Deutschen gewinnen 5:2 und das trotz eines Corona-Falls in der Mannschaft. Martina Knief berichtet.
Erst der Corona-Schreck am Morgen, dann ein gutes Länderspiel am Nachmittag. Die Wolfsburger Defensivspielerin Felicitas Rauch wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Drei ihrer Clubkolleginnen wurden als Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne geschickt. Es waren vor allem die Jungen, die im Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg überzeugten. Sjoke Nüsken mit ihrem ersten Länderspieltor erzielte früh das 1:0. Nach der Pause erhöhte erst Kathi Henrich und dann traf die 19-jährige Jule Brandt in ihrem ersten Länderspiel zum 3:0. Laura Freigang erzielte wenig später das 4:0. Den Gegentreffer der Australierinnen konterte Linda Dallmann prompt mit dem 5:1. Die Gäste nutzten eine Unachtsamkeit noch zu ihrem zweiten Treffer. Dieser 5:2 Erfolg gegen Australien macht Mut für die weiteren Auftritte der deutschen Fußballerinnen.
Informationen von Martina Knief und mehr Sport gibt es gleich um 19:10 Uhr in Sport am Samstag.
Vielen Dank, Maximilian Rieger. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse. Ich bin Tobias Oehlmeier und wünsche Ihnen noch ein schönes restliches Wochenende.